Liebe Schwestern und Brüder, es gibt ja immer wieder in der Weltgeschichte solche Orte, die an für sich völlig unbedeutend sind, aber durch die Ereignisse sind sie in aller Munde. Wer würde schon Hiroshima und Nagasaki kennen, wenn nicht dort so grauenhafte Dinge geschehen wäre? Oder wer kannte den Namen von Bhopal in Indien, wo dieses grässliche Unglück passierte? Das Weberhäuschen von Dochery, wo die Übergabe von Sedan unterzeichnet wurde, oder der Eisenbahnwagen von Cobien, wo der Erste Weltkrieg seinen Waffenstillstand in Frankreich gefunden hat. Oder Camp David, das kennt dann auch wieder jeder. Das sind irgendwelche stillen Plätze, aber durch die Ereignisse ist das ein Ort, den viele kennen. Wie ist denn das mit Bethlehem, wenn heute Abend in vielen Teilen der Welt die Christen sich sammeln und wieder diese Weihnachtsgeschichte hören? Manche von ihnen, die waren ja schon in Bethlehem, und dann passiert immer wieder diese leise Enttäuschung, dass man sagt, nun ja, es ist auch ganz schön und ich kann mir die Hirtenfelder ein bisschen vorstellen, aber so schön, wie es in meiner Vorstellung war, ist es in Wirklichkeit doch nicht. Auch wenn man sich vergegenwärtigt, dass manches in der Zwischenzeit wieder abgebrochen wurde und das früher vielleicht noch ganz anders aussah, von außen betrachtet ist das Bethlehem nichts Besonderes, ein Ort, wie es manche gibt, und es mag in unserer Welt viel schönere Städte geben, die malerisch am Meer gelegen sind oder in einem herrlichen Bergtal. Und dort dieses Bethlehem, wenn es in der Mittagshitze da liegt. Das Entscheidende ist ja, was da geschehen ist. Das ist noch viel größer als die anderen Ereignisse, die mit anderen Orten sich verbinden und die uns von der Weltgeschichte her immer wieder wichtig werden, was da passiert ist. Zuerst etwas Schreckliches, etwas Böses. Man sollte in der Weihnachtsgeschichte gar nicht so schnell drüber hinweggehen, dass da eigentlich Grauenhaftes erzählt wird. Ich denke, niemand von Ihnen, obwohl Sie vielleicht manche schwere Lebensführung haben, ist unter so schweren Umständen geboren worden wie damals dieses Kind und was das für die Mutter Maria erst bedeutet hat. Wer einmal Flüchtling war und unterwegs sein musste und kein Zuhause mehr hatte, der kann mitfühlen, dass das grauenhaft ist, was da in der Weihnachtsgeschichte erzählt wird, und überhaupt nicht idyllisch. Wenn man das jetzt so erwähnt, in so einem feierlichen Abendgottesdienst am Christfest, dann mag das einem so ein bisschen gegen den Strich seines Gefühls gehen. Ich vergesse das nicht, wie in dem ersten Gottesdienst vor Jahren, den ich hier am Christfest hielt, später eine Dame auf mich zukam und sagte, das war gar nicht schön, dass Sie so viel über den Dreck vom Stall gesprochen haben. Aber das steht ja eigentlich auch da. Denn so arg appetitlich geht's in den Ställen nicht zu, wie heute in unseren modernen Stallungen, die wir haben. Da steht sehr viel Erschütterndes drin von den Menschen, die die Türe zusperren und die kalt und abweisend den Bitten um Aufnahme entgegentreten. Das ist ja schlimm, wenn man das einmal sieht, wie unsere Welt wirklich aussieht. Und ich möchte, dass Sie das so vor Augen sehen und nicht immer denken, Sie müssen erst den kritischen Einwand in die Weihnachtsgeschichte hineintragen und daran erinnern, dass in dieser Welt kein Friede herrscht. Das steht doch da. In dieser Welt, obwohl da gar nichts Besonderes geschehen war in dieser ersten Christnacht, der Kindermord von Bethlehem, der erfolgte ja erst. Da macht die Bibel, wie sie es immer tut, dass sie so ganz nüchtern und alltäglich die Dinge beim Namen nennt. Das ist die Welt, in der wir leben. Und das hat immer wieder die Christen bewegt, dann in der Christnacht zu sagen, ach, lasst uns doch wenigstens ein paar Zeichen der Liebe setzen. Lasst uns da in diese kalte Welt hinein etwas Gutes tun. Und darum diese Zeichen der Liebe, der Hilfe und des Beistands, der Freude, die wir einander auch schenken an diesem Tag, das ist ja gut und schön, aber das steht doch so fremd im Ablauf der Tage des Jahres, dass man sagt, ist es nicht so wie eine einsame, fremde Insel, auf die man sich zurückzieht? Und dann geht das harte Leben wieder los mit seinem rauen Alltag. Und dann kämpft man sich mit den Ellbogen durch. Und da fragt niemand nach einem, wie es einem wirklich geht. Die Welt, in der wir leben, eine grausame und eine unheimliche Welt. Ja, manche benutzen das auch. Und die klagen dann an in der Weihnachtsnacht und sagen, du, schau das mal an, wie grausam es in der Welt zugeht. Und dann reiten sie ihre Attacken gegen die sie heute als die Missetäter brandmarken wollen und sagen, da sitzen sie, die den Frieden zerstören, die Unrecht tun, die Gewalt üben. Ob wir heute Abend das besser verstehen, was das Wort Gottes will, dass wir an unsere Brust schlagen und sagen, das ist die Welt, in der wir leben. Ob diese Bürger von Bethlehem überhaupt merkten, was sich vor ihren Türen ereignet hat. Wer will denn da groß mit der Anklage beginnen? Die feierten auch ihre Feste. Und die waren ja mildtätig und die sangen ihre Lieder. Die Bibel erzählt das einfach. Ohne irgendjemand jetzt die Schuld zuzuweisen, es ist eine Welt ohne Gott. Obwohl der Name Gottes noch vorkam im Leben dieser Menschen, eine Welt, die weit getrennt ist von Gott, die die Spuren Gottes gar nicht mehr sichtbar an sich trägt. Die Welt, in der wir leben, die wir tagtäglich kennen, eine gottlose Welt, mit ihren ganzen Schrecken und Leiden und mit den Tränen, die dort geweint werden. Und wo die Menschen sagen, was ist denn mein Leben noch wert? Was soll ich denn noch? Wo Einsamkeit erlitten und durchgestanden werden muss. Es wäre gut, wenn wir uns heute Abend über der Weihnachtsgeschichte darunter beugen, dass wir in einer Welt leben, fern von Gott. Und dass unser Herz oft so kalt ist. Und dass wir nicht spüren von dem Weg des Friedens, den uns Gott leiten will. Dass wir hin und her gescheucht sind. Aber das ist ja nur die eine Seite der Weihnachtsgeschichte. Dann wird uns noch etwas ganz Unbegreifliches, Wunderbares erzählt. Und davon müssen wir jetzt reden, wie diese Hirten da plötzlich in diesen Stall hineintreten und dann vor dieser Krippe niedersinken. Es ist ja etwas Wunderbares, wenn ein Kind geboren wird. Ich kann da ja mitsprechen. Ich gehöre auch zu den rauen Vätern und wie mir Kinder geboren wurden, das rührt uns schon sehr tief. Obwohl ich sehr reizende Töchter habe, aber bin ich noch nie vor ihnen niedergekniet und habe sie angebetet. Da geht's also noch um mehr, als dass nur ein Baby geboren wird. Warum knien denn diese harten, raubeinigen Hirten, die da 86 Stunden in der Woche schuften mussten und keine Feiertage hatten und keinen Schichtwechsel, diese rauen Männer, die Tag und Nacht draußen waren in der Härte ihrer Arbeit, warum knien die denn nieder vor dem Kind? Die Engel hatten es ihnen zugerufen. Das ist der Heiland, der Christus, der Messias. Euch ist er geboren. Jetzt habe ich einfach eine Bitte an Sie. Vielleicht haben Sie manche großen Vorstellungen von Jesus, aber vielleicht sind Sie angesteckt von diesem modernen Skeptizismus, wo man sagt, Jesus mag vielleicht ein großer Mensch gewesen sein, aber Sohn Gottes, das verstehe ich nicht. Das ist der Schlüssel zur Weihnachtsfreude. Sie können Ihre Kerzen zusammenpacken und Ihren Christbaum abräumen, wenn Sie den Christus nicht haben, den Gottessohn, wird's ein armes, äußerliches Weihnachten feiern. Das sagt uns die Bibel in der ganzen Offenbarung, die sie bringt, in allen ihren Worten, dass das Kind, das geboren wird, der Retter ist, der Heiland, der die Grundfragen unseres Lebens löst, die niemand sonst lösen kann, der uns die Schuld wegnimmt, die wir uns selber nicht wegschaffen können vom Leibe. Dieser Jesus, der die Todesfrage für uns löst, weil er wirklich und real den Tod zerbrochen hat am Ostermorgen. Das Kind, das hier geboren wird, das ist der Jesus, vor dem Sie alle einmal stehen am jüngsten Gericht, vor dem alle Ihre Taten offenbar sind, der Einzige, der Sie freisprechen kann, weil Ihre Schuld längst vergeben ist im Blut Jesu. Dieses Kind, vor dem wir niederfallen und es anbeten, nicht ein großer Mensch, den wir einreihen unter die Wohltäter, sondern der König und Herr. Uns mag dieses Wort Christus heute nicht mehr ganz so geläufig sein, wie es damals den Juden war, die ja sehnsüchtig hatten auf den Messias. Und das Wort Christus ist nur die griechische Übersetzung des Messias-Titels. Einen großen König haben sie erwartet. Einen König, der sein Reich anfängt und ausbreitet mitten in dieser Welt. Wenn Sie darauf geachtet haben, habe ich versucht, Ihnen zwei Zeilen aus dem schönen Weihnachtslied O du Fröhliche zu erklären. Welt ging verloren, das war unser erster Teil. Der Weihnachtsgeschichte sehen wir eine gottlose Welt. Christ ist geboren. Das Wunder der Weihnacht, der Heiland, der Retter ist da. Aber dann geht das in diesem Lied, O du Fröhliche, noch weiter. Freue dich, o Christenheit. Ob das bei Ihnen richtig klappt, bei Ihrem Feiern, und auch ob Sie das so empfinden, wenn Sie diese Christnacht nun beschließen, ich weiß nicht. Wenn ich daran denke, wie viele von Ihnen unheimlich schwere Lasten zu tragen haben, und ich würde ganz ehrlich bei vielen von Ihnen sagen, ich stehe oft auch hilflos und sprachlos davor, wenn Sie das alles durchleiden, freuen? Ja, davon sangen schon die Engel in ihrer Botschaft auf dem Hirtenfeld. Aller Welt soll diese Freude widerfahren. Es ist eine Freude, die ganz eng mit dem Christus zusammenhängt. Nur wer den findet und hat, hat die Freude. Nur wer dem sein Leben öffnet und ihn einkehren lässt bei sich, der kann wirklich von der Freude reden. Und war das damals schon so, wie die Hirten durch das nächtliche Bethlehem zogen und das Wort ausbreiteten, das ihnen von dem Engel gesagt war? Da waren viele der Bürger von Bethlehem, die schüttelten den Kopf, andere sagten, wundersam ist diese Rede. Aber wo waren eigentlich die, die Jesus als Herrn, als Herrscher aufnahmen? Dieses Kind will der Gebieter sein unseres Lebens, der die Normen gibt, der Befreier und Erlöser, aber auch der Herr, der uns hineinführt in die Fülle des Lebens. Mir ist das die große Sorge am Ausklang dieses Weihnachtsabends, ob das wirklich geschieht, dass das Königreich Jesu ausgebreitet wird. Sagen Sie nicht, es ist alles so geblieben, wie es war nach dieser Christnacht. Die Welt, die ist so geblieben. Auch wenn die Herodes- und Augustus-Typen ausgewechselt wurden. Die Welt ist in ihrer Art gleich geblieben. Darüber haben Christen, die die Bibel lesen, überhaupt keine Illusion. Aber was begonnen hat, ist, dass die Herrschaft Jesu begonnen hat. Und das sind Menschen, die heraustreten aus der Finsternis, die Nachfolger Jesu werden. Und da beginnt eine neue Geschichte. Da sammelt sich die Gemeinde Jesu, da geschehen Taten der Liebe. Da treten Menschen aus der Knechtschaft des Teufels heraus und brechen dort die Ketten in zwei und werden Boten der Gerechtigkeit Gottes. Ob sie zu diesem neuen Königreich gehören, zum Gottesreich, das angebrochen ist in aller Stille, das ist die Frage heute Abend. Ob Jesus Christus ihr Herr, ihr König und ihr Heiland ist. Wir hatten heute um 17 Uhr einen sehr netten Gottesdienst, wo wir versuchten, den Kindern ein wenig nahe zu kommen. Und da versuchte ich den Kindern am Schluss das durch ein ganz einfaches Beispiel klarzumachen. Und erlauben Sie mir, dass ich Ihnen das auch noch zumute. Weil ich denke, manchmal verstehen die kleinen Kinder etwas mehr vom Geheimnis des Gottesreiches. Ich habe einen kleinen Patensohn mit 3 Jahren, den David, hier in Stuttgart. Und der hat so schrecklich Milchschorf. Dann reißt er mit seinen Fingernägeln, wenn das so beißt, den ganzen Schorf herunter und dann fließt das Blut. Es ist nicht so mit Ansehen, dieses Kind, wie das leidet. Die Ärzte haben ihre ganze Kunst probiert und haben doch nicht viel erreichen können. Und wie ich einmal zu diesem kleinen David sagte, ach, das ist alles so schlimm. Und dann schaut er mich mit seinem wunden Gesicht nur so an und sagt, der Heiland macht alles gut. Wenn Sie so sprechen können in den Tiefen des Lebens, in der Welt, durch die auch wir geführt werden. Dieser Jesus hat die Wundmale getragen und ging durch die Nacht der Passion hindurch. Aber die, die ihm nachfolgen, die wissen doch, dass niemand ihnen mehr die Freude nehmen kann, weil sie wissen, dieser Jesus hat den Sieg. Und die Tür beim Vater, die ist offen. Und seine mächtige Hand, die lässt mich nicht mehr los. Und dann muss alles gut werden. Wenn Sie sagen können, mein Heiland, mein Herr, mir ist heute mein Heiland geboren. Ich wollte Sie bitten, dass Sie da nur weit Ihr Leben aufmachen und sagen, ja, ich will dir gehören, Herr, ganz und völlig und für immer. Dein Eigen will ich sein. Sei du der Herr meines Lebens. Mit dir will ich leben und mit dir will ich sterben. Amen.